Ja, ein Sonntag, wie viele andere. Meisten von euch, wenn ich so in die Runde gucke, haben schon einige erlebt. Und die meisten von euch kommen wahrscheinlich öfter hierher. Und ich weiß gar nicht, was euch heute hierher getrieben habt. Ob es die Routine war, die Gemeindeleute wieder treffen, Hoffnung auf eine gute Predigt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber oft sind wir so ein bisschen in der Routine und wünschen uns vielleicht mal ein bisschen da rausbrechen, was Neues. Und dann seid ihr jetzt hier und jetzt kommt eine Predigt zum Psalm 23. Mist, oder? Ich glaube, es ist der berühmteste, der bekannteste Text, den die Bibel irgendwie zu bieten hat. Also ich glaube, wenn es einen Text gibt, den viele Leute auch, die sich nicht Christen oder gläubig nennen würden, kennen, dann ist es doch wahrscheinlich der Psalm 23. Und weil ich glaube, dass da schon viel drüber geredet wurde, habe ich versucht, mal einen neuen Blick drauf zu bekommen. Erstmal ich selber und meinen Blick, den möchte ich heute mit euch teilen. Ich habe ein Buch dazu gelesen, Psalm 23, aus Sicht eines Schafhirten. Also ich, jetzt ist hoffentlich klar, ich war nie Schafhirte und werde es wahrscheinlich auch nicht werden. Aber ich fand es sehr spannend, mal dieses Buch zu lesen und dahinter zu gucken, was steckt denn drin in diesem Psalm? Nicht wie wir Europäer, Deutsche den vielleicht sehen und interpretieren, sondern wie ein Schafhirte diesen Psalm sieht und was da überhaupt alles drinsteckt und was das auch trotzdem mit uns heute zu tun hat. Psalm 23. Und obwohl er so bekannt ist und wahrscheinlich sehr viele von euch ihn auch auswendig kennen, finde ich schön, wenn wir ihn einfach zusammen mal sprechen. Dann ist vielleicht auch die, die ihn nicht kennen oder nicht mehr so präsent haben, dass wir einfach auf demselben Stand sind. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Herr ist mein Hirte. Ein sehr schöner und sehr persönlicher Start für einen Psalm. Der Herr. Im Hebräischen steht dort der Name Gottes, der Name Jahwe, Jehova, je nachdem, wie man es aussprechen mag oder will. Der Name, der Mose am Dornbusch von Gott selbst empfangen hat. Der Herr, Jahwe, ist mein Hirte. Das ist ein sehr persönlicher Psalm. Das ist ein Psalm, der ja aus einer Beziehung heraus entsteht oder entstanden ist. Wollte man da die ganze Persönlichkeit irgendwie rausnehmen, dann merkt man schnell, das hätte dem Psalm nicht gut getan. Ein Hirte weidet auf der Aue, ein Hirte führt zum Wasser, ein Hirte bereitet einen Tisch und so weiter. Eine Beschreibung. Aber mein Hirte, um den es hier geht, macht diesen Psalm ganz persönlich. Ich vermute, dass auch von euch niemand Hirte ist. Ich habe mich mal kurz gefragt, oder in dem Buch steht es auch so drin, wie wird man eigentlich Hirte? Muss man da irgendwas Tolles tun? Ich glaube, in Deutschland gäbe es wahrscheinlich mittlerweile unzählige Auflagen, bis man erstmal Hirte ist. Aber es geht alles damit los, dass man sich einfach erstmal Schafe kauft. Und wer Schafe hat, der ist schon relativ schnell ein Hirte. Aber warum sollte man sich entscheiden, eigentlich Hirte zu sein? Der Herr Keller in seinem Buch beschreibt, dass Schafe eigentlich die pflegebedürftigsten Tiere der Welt irgendwie sind. Weil die von sich aus eigentlich so gut wie gar nichts können. Ein Schaf kann nicht für sich selber sorgen. Es gibt keine wilden Schafe irgendwo. Macht irgendwie Sinn, wenn man so drüber nachdenkt. Es gibt viele Tiere, die irgendwie wild leben, aber so ein wildes Schaf sieht man doch irgendwie selten. Schafe schaffen es zum Beispiel nicht, darauf werden wir später noch kommen, warum das passiert oder warum das so wichtig ist, die schaffen das nicht, sich von ihrem Fleck, von ihrem Weidefeld wegzubewegen. Es kann passieren, sagt er, dass wenn so eine Schafherde zu lange sich selbst überlassen wird, dass die an dem Ort, wo sie sind, alles abnagen und wegfressen, bis sie am Schluss wirklich sterben, weil es dort nichts mehr gibt, weil sie nicht selber auf die hervorragende Idee kommen, man könnte ja weiterziehen und was anderes suchen. Und dann bekommt dieser Vers, mir wird nichts mangeln, eine besondere Bedeutung, weil es eben dann darum geht, ja, als Schaf leide ich schnell Mangel, wenn ich mir selbst überlassen bin. Aber wenn ich einen Hirten habe, wenn ich meinen Hirten habe, dann wird mir wirklich nichts mangeln. Und natürlich ist das ein Vers, der erstmal für Hirte und Schaf diese Beziehung gedacht ist, aber natürlich ist es ein Psalm, der auch diese Beziehung zwischen Gott und uns Menschen beschreibt. Wenn wir jetzt diesen Herrn als Hirten haben, Jahwe, wenn wir ihn, unseren Gott als Hirten haben, dann gilt das auch für uns. Dann wird auch uns nichts mangeln. Dann lässt er auch uns nicht auf irgendeiner Weide zurück und sagt, guck doch mal, wie du durchkommst, mit dem Wissen, das schafft er nicht oder die nicht, sondern Gott sorgt dafür, dass auch uns nichts mangeln wird. Und keinen Mangel haben, wow, das klingt erstmal riesengroß, weil es geht jetzt hier nicht um, dann werde ich keinen Hunger haben oder keine finanziellen Probleme haben oder keine gesundheitlichen Probleme haben, sondern es wird einem an nichts mangeln. Alles, das komplette Paket steht zur Verfügung. Der gute Hirte, der ist da. Und ich glaube, diesen Mangel, den kennen wir alle aus irgendeiner Perspektive. Sei es vielleicht Gesundheit, sei es finanziell, sei es mal Hunger oder soziale Kontakte oder einfach mal ein ruhiger Moment, ein bisschen Stille. Vielleicht mal Mangel an guten Nachrichten, die sich nicht nur um Krieg oder sonst irgendwas drehen. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und diese Sehnsucht danach, dass Gott es einfach gut machen soll. Dann lesen wir, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er, der Hirte, er ist es, der versorgt. Er ist es, der führt. Und er weiß auch genau, das wird gut. Es gibt diese Auen, es gibt diese Bäche, es gibt das Wasser, es wird gut. Und für so ein Schaf gibt es eigentlich drei, ja, Arten von Wasser, drei Dinge, wie es sich versorgen kann. Das Einfachste für den Hirten und das Angenehmste für das Schaf ist eigentlich der morgendliche Tau. Ganz frisches, klares Wasser kann man direkt mit dem Essen aufnehmen. Super. Und der Hirte hat auch nichts damit zu tun. Dann gibt es auch Brunnen. Die müssen natürlich gepflegt werden, sauber gehalten werden, erstmal irgendwann gebaut werden. Das ist schon mit Arbeit verbunden. Und es gibt Quellen und Flüsse, die erstmal auch einfach da sind, aber auch die müssen gepflegt werden, sauber gehalten werden, dass das Wasser auch weiterfließt, dass da kein Damm oder sonst irgendwie Stau entsteht. Auch ein bisschen Arbeit verbunden. Und Keller erzählt in seinem Buch eine Geschichte dazu. Er hatte mal eine Herde beobachtet, die gerade auf dem Weg war zu so einem Bergsee. Also frisches Wasser hat sie erwartet. Die Schafe, weiß nicht, wie sehr klug die sind, ob die wussten, wo es jetzt hingeht, was der Weg am Ende auf sie bringt, was das Ziel ist. Aber sie waren auf dem Weg und einige der Schafe hatten offensichtlich unterwegs schon Durst und haben sich dann an so ein paar Pfützen, die auf dem Weg waren, schon mal dran getrunken und bedient. An sich erstmal nichts Schlechtes, wenn diese Pfützen nicht super dreckig gewesen wären. Nämlich nicht nur von dem, was halt dort so an Schlamm und Dreck und so rumfliegt auf der Weide, sondern eben auch von, ja, die standen schon länger da in der Sonne, irgendwelche Parasiten, Krankheitserreger drin, die anderen Schafe sind durchgelaufen, also auch deren Ausscheidungen sind wahrscheinlich irgendwie schon in diesem Wasser drin. Und diese Schafe auf dem Weg haben diese Pfützen getrunken, weil sie es nicht mehr abwarten konnten oder so groß der Durst war oder gar nicht wussten, was auf sie wartet. Das ist natürlich ein riesiges Problem für den Hirten. Und deshalb muss er als Hirte natürlich gucken, dass diese Pfützen ausgelassen werden. Aber das Schaf versteht das natürlich erstmal nicht. Die Schafe müssen sich führen lassen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr schönes Bild für uns Menschen. Weil ich glaube, auch wir, vor allem wir Christen, wissen ja, am Ende wartet auf uns die Ewigkeit. Am Ende wird es gut werden. Am Ende wartet Gott auf uns und er wird das Beste, das Ultimative das Schönste, was wir uns vorstellen können, für uns bereithalten. Aber manchmal, da juckt es uns doch in den Fingern, jetzt schon ein bisschen was davon zu haben. Vielleicht können wir es nicht abwarten und sind vielleicht ein bisschen schnell und suchen unser eigenes Glück. Denken, ach, so eine bisschen Pfütze, so ein bisschen Wasser jetzt schon abhaben, das wäre doch auch nicht verkehrt. Und wissen vielleicht gar nicht, welche Folgen das mit sich bringt. Vielleicht ist es eine Frage auch für uns heute, von welchem Wasser wollen wir denn trinken? Wollen wir diese kurze, schnelle Erfrischung, die vielleicht da ist, von der wir vielleicht denken, das klingt ja gar nicht so schlecht, die nehmen wir mal mit? Oder wollen wir uns von Gott wirklich führen lassen an das Ziel, an das Gute, was er für uns vorbereitet hat? Das ist der nächste Vers. Er führet mich auf rechter Straße und seines Namens willen. Ich habe es schon gesagt, Schafe sind Gewohnheitstiere. Überlässt man sie sich selbst, da geht das nicht gut aus. Die folgen immer den gleichen Wegen, bis diese Wege auch auf einer Weide irgendwann ausgetreten sind, zu richtigen Gräben und Furchen werden. Gewohnheitstiere einfach. Es gibt tatsächlich dieses Problem, dass Schafe auf einer Weide, ich habe es angesprochen, so weit abgrasen, dass sie selbst die Wurzeln aus der Erde rausnagen, dass da wirklich die Weide tot ist. Da wächst nichts mehr nach. Alles weggefressen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ein Hirte einen genauen Weideplan erstellt. Wann ziehen wir weiter? Wo ziehen wir hin? Was muss ich dort vorbereiten? Dazu später noch was. Wann sind diese Zeitpunkte? Was ist der Plan? Täglich muss er die Schafe im Blick haben und wissen, können wir noch einen Tag oder müssen wir weitergehen? Wie viel kann ich der Weide noch zumuten und auch was brauchen meine Schafe? Ist gar nicht so einfach, Hirte zu sein, merkt man vielleicht schon. Das Leben der Schafe liegt deshalb in der Hand dieses Hirten. Wenn die Hirte keinen Plan hat, wenn die Schafe nicht diesem Plan folgen können, wenn der Hirte sie nicht führt, dass dieser Plan noch durchgeführt wird, dann klappt das alles nicht. Vielleicht hast auch du deine Gewohnheiten, deine Pfade, die du immer wieder austrampelst, deine Wege, die du immer wieder gehst. Und ja, vielleicht ist es auch mal dran, da zu gucken, welche neuen Wege gehe ich vielleicht mal. Vielleicht weiß ich, wie ihr so drauf seid. Wenn ich irgendwo bin, wohne natürlich, habe ich immer meinen selben Weg zum Supermarkt. Geht euch wahrscheinlich ganz genauso. Vielleicht ist es mal spannend, einen anderen Weg zu gehen. Vielleicht mal so rum, statt so rum. Einfach mal gucken, welche neuen Wege gibt es. Neue Erfahrungen zu machen und vielleicht auch mal sich da neu führen zu lassen. Und dann bekommen wir eine neue Perspektive. Auch in diesem Psalm gibt es plötzlich eine neue Perspektive. Weil das Schaf spricht jetzt nicht mehr den Hirten direkt an, also von ihm als meinem Hirten, sondern er spricht ihn eben direkt an. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bist bei mir. Der Hirte wird ganz direkt angesprochen. Und dieser Vers hat, glaube ich, schon vielen, vielen Menschen Trost zugesprochen. Sie ruhig gemacht, hat ihnen geholfen. Und dieses finstere Tal ist jetzt tatsächlich im Bild des Schafes kein Bild mehr, sondern wenn es im Sommer auf die Weiden geht, kann es passieren, dass auch so ein finsteres Tal, eine Schlucht, ja, einfach durchgegangen werden muss. Und auch wenn das Ziel wieder im Blick ist, ist das oft gar nicht einfach. Weil diese Schluchten, die sind gefährlich. Da liegt Geröll rum, die Schafe können stürzen. Es kann passieren, dass Felsbrocken auch noch in diese Täler reinrollen oder reinrutschen. Es kann sein, dass Flüsse zu reißenden Strömen werden und den Weg behindern. Es kann sein, dass Hochwasser kommt und diese Täler durchspült, während die Herde gerade da drin ist. Diese Täler sind gefährlich. Das sind finstere Täler. Das ist genau das, wie wir diesen Vers eigentlich übertragen haben, nur ganz praktisch eben. Und deshalb ist dieser Hirte oft schon Wochen, Monate vorher unterwegs und geht diese Wege ab, die er später mit seinen Schafen gehen wird. Er prüft, was passiert da, was kann passieren, was muss ich vielleicht vorbereiten, was muss ich aus dem Weg schaffen, was muss ich tun, dass meine Schafe, die ich als Hirte führe, gut durch dieses dunkle Tal hindurchkommen. Aber das Schöne ist ja, die Schafe bleiben nicht in diesem Tal. Sie werden hindurchgeführt vom Hirten, weil er weiß, es ist nur eine Etappe. Es geht weiter. Das Ziel sind die frischen Auen, die großen Weiden, das erfrischende Wasser. Und ich glaube, für die Schafe ist das eine besondere Situation, weil sie wissen auch, sie können in dieser Schlucht nicht bleiben. Dort gibt es kein großes Essen, da gibt es keinen sicheren Halt, keinen Schutz. Sie müssen weitergehen. Und sie müssen diesem Hirten gerade in diesen Schluchten vertrauen, dass er alles gut gemacht hat, dass er vorbereitet hat und wissen, es wird gut werden. Dein Stecken und Stab trösten mich. Stecken und Stab, zwei oder wenn nicht sogar die wichtigsten Hilfsmittel und Werkzeuge, die so ein Hirte bei sich hat. Der Stecken ist ja eher vielleicht sogar ein Knüppel, könnte man sagen. Er hat drei wichtige Funktionen. Er ist eine Schlagwaffe, mit der Hirte irgendwelche wilden Tiere vertreiben kann. Und die gibt es zuhauf. Wir kennen das auch aus Geschichten der Bibel, dass David gegen Löwen und Bären gekämpft hat. Für den Herr Keller waren Pumas vor allem in seiner Region, wo er Hirte war, ein Problem. Also da gehört nicht nur eine Waffe dazu, sondern auch gehörige Portionen Mut dagegen anzukämpfen. Der Knüppel ist aber auch ein Strafmittel für die eigenen Schafe. Er erzählt, dass er diesen Knüppel, den man auch sehr gut werfen kann, oft benutzt hat, wenn die Schafe aus Dummheit, man kann es nicht anders sagen, sehr direkt auf eine Schlucht zugelaufen sind. Und er hat diesen Knüppel nochmal hingeworfen, um dem Schaf zu zeigen, halt, stopp, hier geht's erstmal nicht weiter, weil das ist der sichere Tod für dich. Oder wenn er sieht, dass seine Schafe an irgendwelchen Giftpflanzen rangehen, die er vielleicht übersehen hat beim Vorbereiten, auch dann kommt der Knüppel und das Schaf wird zurechtgewiesen. Und das Dritte, wofür er den Knüppel braucht, ist zur Untersuchung der Schafe. Mit diesem Knüppel kann er die Wolle der Schafe ein bisschen zur Seite drücken und kann sehen, wie schaut denn die Haut darunter aus? Sind da Wunden? Sind da Verletzungen? Sind da Krankheitserreger? Sind da Parasiten? Irgendwas, was meinem Schaf schadet? Ganz viele Möglichkeiten hat er mit diesem Stab, mit dem Stecken, mit dem Knüppel. Und es gibt diesen Stab, den viele von euch vielleicht auch kennen und als erstes dran denken, wenn sie so an den Hirten denken. Ein langer Stab, oben irgendwie oft so gebogen oder rund, mit einem Haken am Ende. Ein Stab, der auch eine sehr wichtige Funktion hat. Denn er kann mit ihm Schafe wirklich retten. Wenn sie in den Bach gefallen sind, nicht mehr rauskommen, kann er mit dem Stab sie quasi wieder rausangeln. Oder wenn sie sich mit ihrer Wolle in irgendwelchen Gestrüppen verfangen haben, dann kann er sie mit dem Stab rausziehen, ohne sich da selbst in Gefahr zu bringen. Er kann ihnen mit diesem Stab tatsächlich das Schafsleben retten. Der nächste Vers. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und da geht es tatsächlich ums Essen. Natürlich brauchen die Schafe keinen Tisch. Geht davon aus, dass der Tisch, der hier im Psalm steht, eben ein Bild, eine Beschreibung dafür ist für die Sommerweiden, die Auen, die hochgelegen sind auf einem Berg, der wie ein Tisch einfach thront. Wir kennen auch den Tafelberg, der da wird das zusammen verknüpft. Der Hirte muss diesen Tisch diese Weiden vorbereiten, ich habe es schon gesagt. Und das ist für ihn eine sehr, sehr intensive Aufgabe. Er geht schon im Frühjahr auf diese Weiden hoch und guckt, wie sind die gerade beschaffen. Ich habe schon gesagt, wie sind die Wege dorthin. Was gibt es aber auch dort zu tun? Gibt es da Giftpflanzen, die wirklich ausgepflückt werden müssen, die weggeschafft werden müssen? Gibt es irgendwelche Gefahren, die er schon jetzt beseitigen kann. Irgendwelche Bäume, die umgestürzt sind, die im Weg liegen. Und er muss sie auch vorbereiten. Er muss dort Salz und Mineralien verteilen, dass zum einen natürlich das Gras auch wächst. Dafür muss er sich kümmern. Er muss aber auch dieses Salz und Mineralien verteilen, dass seine Schafe das später aufnehmen können. Er plant, welche Weiden stark und welche schwach beweidet werden. Er plant ein, welche Wasserstellen freigelegt werden müssen. Und so hat er einiges zu tun, um diesen Tisch für die Schafe vorzubereiten. Und er bereitet es tatsächlich im Angesicht der Feinde. Weil selbst wenn diese Weiden noch so gut vorbereitet sind, wenn dort alles perfekt ist, was der Hirte nicht tun kann, ist, er kann wilde Raubtiere fernhalten im Voraus. Und deshalb ist ein guter Hirte auch immer bei seiner Herde und bei seinen Schafen. Weil nur dann kann er wirklich Tag und Nacht dafür sorgen, dass keine Raubtiere, keine Bären, keine Löwen, keine Pumas, keine sonst irgendwas über diese Herde herfallen. Und ich finde es sehr spannend, einen Tisch im Angesicht der Feinde zu haben, weil ich glaube, oft geht es mir zumindest ganz genauso. Mir geht es eigentlich gut. Ich kann jetzt gerade nicht klagen. Ich würde nicht sagen, ich habe keinen Mangel. Da findet sich sicher irgendwas, spätestens wenn man lang genug mal nachdenkt. Aber trotzdem gibt es doch auch bei mir einige Raubtiere, die über diesen Tisch in Gefahr bringen, will ich mal sagen. Ich bin jemand, der gern Computerspiele spielt und vergesse oft darüber die Zeit und verplane mich da so ein bisschen und zack, merke ich es in so ein paar Stunden rum und fragt sich, hoppla, was ist da denn passiert? So unbedacht will ich eigentlich mein Leben gar nicht gestalten, dass mir so ein paar Stunden am Tag irgendwie entfliehen, aber für mich ist das so ein bisschen so ein Raubtier, das mir die Zeit raubt, wo ich achtsam sein muss. Vielleicht ist es bei mir auch manchmal die Bequemlichkeit zu sagen, ach nee, bleibst du doch lieber zu Hause sitzen, statt nochmal einen Spaziergang zu machen oder dich irgendwo hin aufzumachen. Vielleicht ist es auch eine Zurückhaltung, eben nicht Neues mal auszuprobieren, Neues zu erleben, neue Erlebnisse zu machen. Vielleicht ist es auch die Bequemlichkeit zu sagen, ach, ich bleib so, wie ich bin, ich starte nicht was Neues, ich probiere nichts Neues mehr aus. Ich glaube, das sind alles Raubtiere, die, ja, erstmal gar nicht so schlimm klingen, eigentlich auch gut tun, aber vielleicht habt ihr auch solche Raubtiere, die euch ja das Angenehme vielleicht ein bisschen madig machen oder gefährlich machen. Die Schafe sind sich oft ihrer Situation ja gar nicht bewusst, weil vieles eben schon vorher vorbereitet ist und im besten Falle ja gar keine Raubtiere erst kommen. Aber erst wenn sie da sind, merken sie, in welcher Gefahr sie doch gelebt haben. Sie blenden erstmal die Gefahr natürlich völlig aus und das Gefährliche ist aber, wenn so ein Raubtier mal da ist, dann gilt von jetzt auf gleich Panik. Deshalb ist es wichtig, dass der Hirte auch diese Präsenz zeigt. Du salbst mein Haupt mit Öl. Oft wird das natürlich in Verbindung gebracht mit der Salbung eines Königs. Dinge, die wir auch aus der Bibel natürlich kennen, von König David oder anderen. Das Öl oder so eine Salbung ist bei Schafen aus drei Gründen wichtig. Zum einen ist es eine Salbe, die sie aufgetragen wird, dass Fliegen dich um sie rumschwirren. So ein bisschen wie so eine, kennen wir auch im Sommer, ne, gegen die Stechmücken, dieses Spray. Weil Schafe können tatsächlich sich von solchen Fliegen wahnsinnig in Panik versetzen lassen. Ich konnte das gar nicht glauben, als er das so beschrieben hat, aber wenn so Fliegen, die diese Schafe irgendwie sich einnisten oder irgendwie ständig um sie rumschwirren, da rasten Schafe wirklich völlig aus. Und wenn ein Schaf mal in Panik verfällt, dann setzt sich das fort wie so eine Kettenreaktion in der Herde. Und dann kann es passieren, dass nur wegen so ein paar Fliegen so eine ganze Herde in Aufruhr verfällt. Zum anderen ist so eine Ölung auch wichtig, um ja irgendwelche Krankheiten, Verletzungen, Schürfwunden oder sowas einfach zu behandeln, dass die Heilung schneller und besser eintritt. Und das Dritte ist, dass die Köpfe der männlichen Schafe mit so einem, ja nicht nur Öl, sondern so einem richtigen Fett eingerieben werden, dass wenn die in die Paarungszeit kommt und gegeneinander kämpfen wollen, dass die Köpfe so ein bisschen nicht gegeneinander prallen nur, sondern so ein bisschen abrutschen, abgleiten voneinander, was nämlich Verletzungen verhindert, aber eben auch dazu führt, dass sie merken, na, der Kampf bringt hier eigentlich gar nichts, das können wir auch lassen. Und das bringt somit wieder Schutz, aber auch Entspannung in die Herde rein. Ihr merkt, so ein Hirtenjob ist ganz schön vielfältig. Kommen wir zum letzten Vers. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Gelungene Zusammenfassung, finde ich. In deinem Haus bleiben. Gutes und Barmherzigkeit werden folgen. Das klingt schön. Das klingt gut. Ich weiß nicht, ob ihr das mal hattet, dass ihr auf der Autobahn unterwegs wart und es hat geregnet, die Straße ist nass und von den vorherigen Autos wird das Licht, das Wasser so aufgeworfen und die Sonne scheint schon wieder und Ich hatte das mal, dass ich dann hinter den Autos so Regenbögen tatsächlich sichtbar waren. Ich fand es so schön, dass jeder so einen Regenbogen hinter sich hergezogen hat, wie so eine Segensspur. Ich fand das irgendwie ein ganz, ganz tolles Bild. Und ich glaube, wenn wir mit diesem Hirten, mit Gott unterwegs sind, dann ist es bei uns auch so, dass Gutes und Barmherzigkeit uns folgen, dass wir so eine Segensspur hinter uns herwerfen, die wir selber vielleicht gar nicht sehen oder im Blick haben, weil unser Weg und Blick nach vorne geht, aber die Leute hinter uns, die mit uns unterwegs sind, mit denen wir was zu tun hatten, ich glaube, die merken davon was, dass wir mit Gott unterwegs sind und dass diese Segensspur uns folgt, dass dieses Gute und das Barmherzige, das wir erfahren haben, auch weitergeht. Die Frage ist natürlich, hinterlassen wir diese Segensspur? Sind wir mit diesem Hirten unterwegs und vertrauen wir ihm, dass er uns auf diesen Wegen führt, auf die guten Weiden, zu dem guten Wasser? Oder ja, sind wir anders unterwegs? Was hinterlassen wir? Was ist die Spur, die wir jeden Tag in unserem Alltag hinterlassen? Ist das Segen oder vielleicht Fluch, um es mal ganz drastisch zu sagen? Frieden oder Unruhe? Sind wir bereit zu vergeben oder sind wir verbittert? Zufrieden oder Streit? Hinterlassen wir Freude oder Enttäuschung? Liebe oder Hass? Wir werden bleiben im Hause des Herrn immer da. Im Hause des Herrn, in seiner Nähe, dort, wo andere auch sind. Für Schafe vielleicht die Herde, für euch vielleicht Familie, die Gemeinde, Gemeinschaft mit Freunden. Vielleicht zusammengefasst als eine Geselligkeit Gleichgesinnter. Dort zu bleiben. Im Hause des Herrn, im Hause des Hirten, der sorgt, der da ist, der diese Gemeinschaft mitprägt. Das ist ein schöner Abschluss für einen solchen Psalm. Und eben auch, ihr habt es geschafft für diese Predigt. Der Herr ist unser Hirte. Und mit ihm, davon bin ich überzeugt, wird uns wirklich nichts mangeln. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir für diesen Psalm und dass wir ja heute so einen Blick darauf bekommen haben, was da alles drinsteckt, was es heißt, dass du Hirte für uns bist. Du bist groß und allmächtig und deshalb fällt dir vieles, glaube ich, so uns so leicht, so ist es in unserem Blick. Aber so ein Hirte, der hat ganz viel Arbeit mit seinen Schafen. Und ich denke mir oft, wenn du allein nur mich anschaust, musst du oft dich fragen, was ist da denn los? So viel Arbeit hast du mit mir. Aber du hast jeden einzelnen Menschen im Blick. Und ich danke dir, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du keine bösen Gedanken über uns hast, sondern dass du gute Gedanken über uns hast. Dass du dich an uns freust und nicht die Arbeit siehst und den Frust vielleicht, sondern die Freude an uns hast. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns ja ganz nah bei dir hältst und dass du uns diese Sehnsucht schenkst, dass wir dich als Hirte annehmen und mit dir leben können und wollen. Amen.